Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des NBA-Podcasts hier at Swish. Heute ist es Folge Nummer 77 und wir reden heute über die Chicago Bulls in einer neuen Folge meiner Off-Season-Episode oder Off-Season-Serie. Also viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Here it's Swish.
Die Chicago Bulls haben letztes Jahr bzw. in der letzten Saison einige Leute und auch mich überrascht, weil sie dann einfach in der Saison angefangen haben, auf einmal Trades zu machen, die sie unbedingt nochmal mit in die Playoffs transportieren sollten, bzw. zumindest ins Play-In-Tournament. Das hat am Ende nicht so wirklich ganz geklappt. Am Ende waren es dann 2 Siege hinter den Charlotte Hornets auf Rang 10 und so waren sie erneut nicht mit in den Playoffs und dementsprechend wurden jetzt wieder einige Veränderungen vorgenommen.
After the buzzer. Die Here Swish Teamanalyse.
Zum Beispiel Thaddeus Young, der ist jetzt gerade weg. Das war für mich eine große Überraschung, denn eigentlich hat er für mich eine sehr, sehr gute Rolle gespielt letztes Jahr. Er war ein sehr, sehr guter Backup-Center. Aber ansonsten muss man sagen, haben die Chicago Bulls vor allem zugeschlagen und zwar selber. Also haben sich eher Leute mit dazu geholt, als welche zu verlieren. Da sind natürlich zuerst mal die beiden Guards Lonzo Ball und Alex Caruso nochmal mit zu nennen, denn die haben schon relativ große Verträge bekommen von den Chicago Bulls und die müssen jetzt halt beide beweisen, dass sie das verdient haben. Ich denke mal, bei Lonzo Ball sollte das trotzdem eigentlich mittlerweile schon außer Frage stehen. Der hat jetzt schon gezeigt, hier, er kann das. Bei einem Alex Caruso, sag ich mal, bin ich noch ein bisschen skeptisch, denn letztendlich haben wir halt noch nicht so wirklich viel jetzt gerade von ihm gesehen. Das müssen wir einfach mal klar so sagen. Natürlich hat er immer wieder in Ansätzen gezeigt, dass er was drauf hat, dass er ein guter NBA-Spieler sein kann, ein guter Rollenspieler. Aber wenn du es halt einfach nicht so auf Dauer siehst, ich meine, wenn der Typ einfach im Schnitt in seiner Karriere 18,9 Minuten pro Spiel spielt, ist das einfach eine sehr, sehr kleine Sample-Size. Und die meisten Minuten hat er eben nicht 2020-21 gespielt, sondern eben schon 2018-19. Zwar nur in ein paar Spielen, aber da hat er zumindest immerhin 21,2 Minuten pro Spiel gehabt. Jetzt waren es eben 21 Minuten und hat da dann eben immerhin 6,4 Punkte, 3 Rebounds und 3 Assists aufgelegt. Dazu nochmal ein Steal. Das ist jetzt schon relativ ordentlich und das eben nochmal bei 40% von draußen vor allem. Jetzt ist natürlich aber jetzt gerade die Frage mit einer größeren Rolle, wie effizient kann er da dann noch sein und natürlich, wie sieht das so insgesamt nochmal mit aus? Denn wenn du jetzt halt, wie gesagt, einen Spieler hast, der jetzt davor 21 Minuten gespielt hat und der soll jetzt vielleicht an die, sagen wir mal, 30 Minuten mit rangehen, musst du erstmal gucken, okay, wie viele Schlüsse kannst du ihm denn bitte in die Hand geben und kann er damit klarkommen? Schafft er das, diese Leistung, die er jetzt quasi gebracht hat, in der Regular Season in den letzten Jahren zu übertragen, auf mehr Minuten und dann eben auch nochmal auf eine größere Rolle, wenn er dann eben nicht neben dem LeBron James spielt, der ihm natürlich schon einiges an freien Dreier natürlich zum Beispiel beschert hat. Und ja, wie gesagt, bei Lonzo Ball sehe ich es tatsächlich ein bisschen anders. Lonzo Ball ist für mich jetzt gerade schon ein Spieler, der jetzt in den letzten Jahren gezeigt hat, hier, ich kann auf jeden Fall das Playmaking übernehmen, ich bin ein sehr, sehr guter Verteidiger. Und klar, Scoring ist jetzt nicht so seine absolute Stärke, aber auch da hat er sich jetzt gerade schon verbessert auf immerhin 15 Punkte in der letzten Saison. Und das ist dann schon relativ ordentlich. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns gleich den Rest des Rosters nochmal mit angucken, dann brauchen die Chicago Bulls auch keinen Scorer. Denn einen weiteren Spieler, den sie sich geholt haben, und das war für mich tatsächlich gerade am Ende nochmal eine ziemlich große Überraschung, weil jetzt quasi so der letzte Deal, weil der durchgegangen ist, ist DeMar DeRozan, der jetzt im letzten Jahr 22 Punkte, 4 Rebounds und 7 Assists mit aufgelegt hat. Und das ist für mich so ein bisschen komisch, weil ich finde, dass er nicht so richtig mit reinpasst in dieses Team. Also du hast jetzt ansonsten eigentlich Lonzo Ball, Zach LaVine, Patrick Williams und Nikola Vucevic. Das heißt, du hast erstmal zumindest einen guten Ausgleich, sage ich mal, zwischen Offense und Defense, zwischen Scoring und Passing. Und dann holst du aber einen Power Forward, und jetzt mittlerweile Power Forward, in DeMar DeRozan nochmal mit rein, der vor allem sehr, sehr viel Scoring bringt. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen irritierend. Denn, wie gesagt, wenn man sich den Rest des Rosters anguckt, du hast ein Backcourt aus Lonzo Ball und Zach LaVine. Das heißt, du hast Lonzo Ball als Passgeber und als Verteidiger. Dann hast du Zach LaVine als so Scorer, der auch mal so ein bisschen Playmaking mit übernehmen kann. Dann hast du auf der 3 Patrick Williams, eigentlich noch einen jungen 3&D-Spieler mit schon Potenzial auf jeden Fall nochmal mit nach oben. Und dann hast du eben auf der Center-Position Nikola Vucevic, auch natürlich vor allem erstmal ein Scorer, der aber auch den Ball sehr, sehr gut nochmal mit bewegen kann und der einfach viele Rebounds pflückt, aber jetzt defensiv auch nicht so der richtige Knaller ist. Und dann, finde ich, hättest du mit einem guten Defensiv-Power-Forward, der vielleicht einen Dreier treffen kann, schon mal was Gutes da gehabt. So letztendlich ist das jetzt aber nicht so wirklich jetzt gerade mit da. Dann sind wir mal ganz ehrlich, wenn Lauri Markkanen da bleibt, dann ist er eben auch kein defensiver Spieler. Ist er einfach nicht. Und ich meine, DeMar DeRozan halt eben auch nicht. Und ich finde, jetzt irgendwie ist jetzt gerade so Defense jetzt gerade so eine Sache, über die wir hier auf jeden Fall nochmal mit reden müssen. Aber wir fangen jetzt erstmal nochmal an bei DeMar DeRozan, denn wie gesagt, er ist natürlich ein überragender Scorer, vor allem aber eben aus der Mitteldistanz und kann aber natürlich auch jetzt mittlerweile wirklich ein gutes Playmaking nochmal mit betreiben. Das war so das, was ich bei Toronto damals bei den Raptors so ein bisschen nochmal mit vermisst habe. Da gab es halt nicht so viel, was so in Richtung Passen ging. Da hieß es halt, okay, Lowry und DeMar, ihr kriegt jetzt halt einfach den Ball und dann versucht ihr einfach irgendwie zu scoren oder in Lowrys Fall nochmal was mit vorzubereiten. Wenn DeRozan den Ball hatte, warst du dann eigentlich sicher, okay, der wird den Ball jetzt höchstwahrscheinlich nicht nochmal weiterpassen, außer natürlich einer steht wirklich komplett frei, sondern der wird irgendwie versuchen, aus der Mitteldistanz den Wurf zu nehmen oder einfach in Richtung Korb nochmal mitzuziehen. Und da hat er sich in den letzten Jahren extrem verbessert, finde ich persönlich, und sagen natürlich auch so die Stats. Dann haben sie noch so ein paar weitere Leute nochmal mitgeholt. Tony Bradley als Backup Center, von dem ich schon mal ein relativ großer Fan schon mal bin, der einfach sehr, sehr viel Länge mitbringt und eben vor allem so diese fehlende Defense, die Vucevic eben nicht hat, eben er nochmal mitbringt, einfach mal so ein großer Ringbeschützer. Troy Brown Jr. kann man auch nochmal ein bisschen nochmal mitgucken, was da nochmal so passiert. Und dann noch Ayo Dosunmu, den haben sie nochmal gescoutet gehabt, gepickt gehabt in der zweiten Runde, also gedraftet. Auch da Point Guard, wo man einfach nochmal gucken muss, okay, welches Potenzial hat er, wie viele Minuten bekommt er jetzt gerade überhaupt und was kann er jetzt gerade überhaupt nochmal mit leisten. Also wie gesagt, so das große Problem, worüber wir reden müssen, finde ich, ist aktuell nochmal so die Depth, was so die Small Forward, Power Forward Position nochmal mit angeht. Ja, Lauri Markkanen ist noch da und Lauri Markkanen ist ja auch in Ordnung, aber Lauri Markkanen hat sich jetzt halt auch einfach in den letzten Jahren eher in die falsche Richtung entwickelt, nämlich richtig schön nach hinten anstatt nach vorne. Und das muss man sagen, das kann den Chicago Bulls auf Dauer schon nochmal gut nochmal mit wehtun, denn es sah halt zwischendurch so aus, als könnte er tatsächlich wirklich was machen, also es sah wirklich so aus, als könnte er ein guter NBA-Spieler werden, als könnte er einfach nochmal so ein Big Man nochmal mit werden, der einfach von draußen gut werfen kann, der den Ball gut weiter bewegen kann, der auch mal den Ball auf den Boden setzen kann, aber man muss sagen, so davon, finde ich, ist gerade relativ wenig zu sehen. Also das ist wirklich, man, ich weiß nicht mehr, was ich noch über Lauri Markkanen noch mit sagen will, ich habe es schon mal gesagt. Er entwickelt sich einfach mit in die falsche Richtung. Er nimmt mir zu viele Würfe von draußen, er zieht mir zu selten zum Korb. Und so generell ist er einfach nicht aggressiv genug. Also wenn ich mir jetzt gerade das angucke, erstes Jahr 15,2 Punkte, völlig in Ordnung, Rookie, 20 Jahre alt. Dann kommt er in seine nächste Saison, scored 18,7 Punkte, verbessert sich also um 3,5 Punkte im Schnitt, bei in etwa gleicher Feldwurfquote, bei gleicher Dreierquote und so weiter und so fort. Das heißt also, ist da einfach nochmal ein gutes Stück nochmal mit nach oben gegangen, hat einfach ein paar Minuten mehr gespielt und hat die auch einfach nochmal mit genutzt. Und dann ist er im letzten Jahr komplett abgefallen, einfach wieder 4 Punkte runter, hat dann weniger gescored als in seiner Rookie-Saison, nämlich nur noch 14,7 Punkte bei nochmal schlechteren Quoten aus dem Feld, nochmal schlechteren Quoten von draußen, weniger Spielzeit, wesentlich weniger Rebounds. Und da frage ich mich dann schon, warum das dann so ist. Und jetzt in dieser Saison wurde es ja sogar noch schlimmer. Man sieht es jetzt auch einfach darin, wie oft er gestartet ist. In den ersten 3 Jahren 68 von 68 in seinem Rookie-Jahr, dann 51 von 52 Spielen, die er gespielt hat, 2018, 2019, 50 von 50 noch in der vorletzten Saison und jetzt in der Saison, die jetzt erst abgelaufen ist, nur noch 26 von 51. Seine Minuten sind jetzt auch nochmal runtergegangen um 4 weitere, weil er einfach nicht gezeigt hat, dass er es einfach besser kann in dieser größeren Rolle. Seine Feldwurfquoten sind gerade hochgegangen, er hat jetzt aber auch weniger Würfe nochmal mitgenommen. Auch seine Dreierquote wurde nochmal ein Stückchen mit besser. Trotzdem ist Lauri Markkanen einfach mal ein Spieler, den die Chicago Bulls sehr, sehr gerne wahrscheinlich irgendwie so signen und traden würden oder wollen würden. Das Problem ist, der Markt ist natürlich einfach gerade überhaupt nicht für ihn da. Es ist einfach sehr, sehr schwierig. Er hat halt, wie gesagt, ganz, ganz am Anfang schon gezeigt, was er drauf hat, hat eben diese 18,7-Punkte-Marke schon gesetzt in seinem zweiten Jahr und ist jetzt seitdem komplett mit abgefallen. Jetzt ist er gerade auf einem absoluten Career-Low, was so die Produktion mit angeht, eben nur mit 13,6 Punkten. Dafür ist die Effizienz zumindest relativ hoch. Aber in dieses Bulls-Team passt er eigentlich nicht rein. Und genau deswegen war ich auch so stark überrascht, dass dann die Lösung für die Chicago Bulls war, okay, dann holen wir jetzt eben DeMar DeRozan, denn sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt gerade sagen, okay, Lauri Markkanen ist jetzt gerade nicht die Lösung, weil der uns zu wenig Defense bringt, dann hole ich doch eigentlich keinen DeMar DeRozan, oder? Ich meine, klar, DeMar DeRozan ist nochmal ein anderer Spieler und auch ein komplett anderes Kaliber als ein Lauri Markkanen, aber ich weiß halt nicht, ob so diesen Spielertypen überhaupt erst gebraucht hat, also diesen nochmal Scorer. Ich meine, du hast jetzt schon mit Lonzo Ball jemanden, der immerhin 15 Punkte bringt. Dadurch bringst du jetzt schon Kobe White schon mit auf die Bank, der auch in der letzten Saison 15 Punkte nochmal gebracht hat und auch auf jeden Fall Entwicklungspotenzial nochmal mit hat. Dann hast du 27 Punkte von Zach LaVine und dann nochmal 23 von Nikola Vucevic. Und jetzt schmeißt du DeMar DeRozan nochmal mit rein, der auch nochmal 22 gescored hat im letzten Jahr. Und ich frage mich halt, wer so diese Würfe jetzt gerade nochmal mitnehmen soll. Also wer übernimmt erstmal das Ballhandling größtenteils? Ich würde jetzt mal ganz stark erstmal für Lonzo Ball nochmal mit tippen. Aber auch Zach LaVine braucht meines Erachtens schon nochmal den Ball in der Hand, zumindest ab und zu mal. Seine Würfe bekommt er sowieso, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Er ist für mich immer noch der beste Scorer in diesem Team, eben auch dadurch, dass er einfach vielseitig ist nochmal mit als DeMar DeRozan, dadurch, dass er eben diesen Dreier sehr, sehr gut treffen kann. Aber eben auch in DeMar DeRozan braucht er den Ball in den Händen. Das war früher bei den Raptors schon so und das ist jetzt bei den Spurs nicht gerade besser geworden. Im Gegenteil, denn jetzt kann er auch nochmal assistieren, kann eben auch nochmal ein bisschen Playmaking nochmal mit betreiben. Und wenn du ihm das jetzt gerade wieder wegnimmst, dann versaust du ihm ja quasi das, was er sich jetzt erst in den letzten Jahren wieder mit aufgebaut hat, nochmal bei einem anderen Team. Und ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich finde so diesen ganzen Fit irgendwie komisch. Ich finde, man hätte das irgendwie nochmal ein bisschen besser nochmal mit lösen können. Ich glaube, dass DeMar DeRozan ein überragender NBA-Spieler ist und dass das auch alles gute Spieler sind. Aber ich glaube, die passen einfach nicht so wirklich gut zusammen. Ich glaube, die passen einfach nicht so gut zusammen, vor allem wenn man eben in Richtung Defense guckt, denn da fehlt es jetzt gerade für mich komplett. Du hast Lonzo Ball, guter Verteidiger, auf jeden Fall. Du hast Patrick Williams, auf jeden Fall ein Verteidiger mit Potenzial, der sich auf jeden Fall mal anstrengt, der immer am Hustlen ist. Aber dann hast du mit Zach LaVine, mit DeMar DeRozan und mit Nikola Vucevic drei Spieler, die keine guten Verteidiger sind. Und das denke ich mir jetzt gerade nicht so aus, das ist eben einfach so. Nikola Vucevic am Ring ist einfach kein Anker, also der blockt jetzt einfach nicht so wirklich viele Würfe, er pennt teilweise bei Rotation und er ist einfach nicht so der Spieler, der dann eben mit seiner Athletik irgendwie das wieder wettmachen kann und dann auf einmal trotzdem wieder viele Blocks holt. Das ist einfach nicht Nikola Vucevic. Und ein Zach LaVine und ein DeMar DeRozan sind eben bekannt dafür, dass sie sich auch eher in der Defense ab und zu mal ein bisschen mehr mit ausruhen oder einfach mal kurz ein bisschen unaufmerksam nochmal mit sind, was eben auch darin liegt, dass sie offensiv einfach so eine große Rolle mit einnehmen müssen oder mussten eben in diesen Teams, wo sie jetzt gerade bislang gespielt haben. Aber nicht nur, denn DeMar DeRozan war auch schon bei den Raptors kein guter Verteidiger. Und ja gut, wie gesagt, Scott und Zach LaVine war bislang einfach in nur nicht so wirklich guten Teams drin, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also damals bei den Timberwolves als noch sehr, sehr junger Spieler, war er noch sehr, sehr roh. Er hat sich jetzt natürlich weiterentwickelt, aber trotzdem sind die beiden immer noch keine guten Verteidiger. Und das macht mir jetzt hier Sorgen. Die Frage ist natürlich dann trotzdem nicht, wen du startest, denn du kannst jetzt ja nicht sagen, okay, Nikola Vucevic kommt jetzt von der Bank, wir starten jetzt Tony Bradley, kannst du nicht machen, du kannst jetzt aber auch nicht DeMar DeRozan verklickern, ja, wir starten jetzt Lauri Markkanen und das würde auch nichts bringen, denn wie gesagt, der ist auch kein besserer Verteidiger. Also du wirst jetzt eben gucken, dass du den besten Guard des Gegners von Lonzo Ball verteidigen lässt und dann den besten Forward des Gegners vielleicht von Patrick Williams, wenn es einigermaßen passt mit der Größe, wenn der jetzt gerade nicht so ein Zion Williams nochmal mit ankommt, denn und dann wird es schon sehr, sehr schwer, wenn man sich die Matchups dann nochmal so ein bisschen mit ansieht. Nimm jetzt gerade mal an, du hast zwei relativ große Big Men. Dann weiß ich nicht, wer die jetzt gerade nochmal mit verteidigen soll. Stellen wir uns einfach mal kurz die Lakers mal mit vor, wo meinetwegen Anthony Davis nur auf der 4 spielt aus der letzten Saison. Dann kommt jetzt auf einmal Davis an und meinetwegen noch, keine Ahnung, Gasol. Gasol ist jetzt kein wirklich guter Spieler oder ja, kein wirklich guter Scorer, sage ich mal, der zu aggressiv jetzt gerade seinen eigenen Wurf sucht. Aber wenn Nikola Vucevic ihn verteidigt, dann müsste ja DeMar DeRozan Anthony Davis verteidigen. Oder wenn natürlich Nikola Vucevic Anthony Davis verteidigt, dann müsste DeMar DeRozan Marc Gasol verteidigen oder eben Patrick Williams müsste Marc Gasol verteidigen. Und dann ist das trotzdem ein absolutes Mismatch, was eben solch erfahrene Leute wie Marc Gasol sehr, sehr gut ausnutzen könnten und Anthony Davis natürlich sowieso. Und das bereitet mir einfach extrem große Sorgenfalten. Der Osten ist in diesem Jahr richtig, richtig gut. Viele Teams haben sich wirklich stark verstärkt. Trotzdem glaube ich, dass die Chicago Bulls mit diesem Team in die Playoffs kommen müssen. Und ich finde, sie haben aber einfach so diesen Druck, dass sie es tun müssen. Denn wenn du diese Spieler hast, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, Zach LaVine, es sind alles drei All-Stars mal gewesen, dann nochmal mit Lonzo Ball, ein All-Defensive Guard und nochmal mit Patrick Williams, zumindest nochmal so ein Spieler, der, wie gesagt, Entwicklungspotenzial nochmal mit hat, so als 3&D-Spieler und vielleicht sogar nochmal ein klein bisschen mehr, dann musst du mit dieser Starting Five in die Playoffs gehen. Und dann hast du eben von draußen, von der Bank nochmal einen Coby White und Alex Caruso und Troy Brown Jr. und Javonte Green und einen Tony Bradley. Also, da ist schon Druck drauf, auf jeden Fall gerade auf dem Kessel. Die Chicago Bulls waren jetzt in den letzten Jahren nicht mehr mit in den Playoffs. Das letzte Mal müsste, glaube ich, so 2014 die Ecke gewesen sein, als sie gegen die Cleveland Cavaliers nochmal gespielt haben. Und sie müssen reinkommen. Und für mich ist dieses Team natürlich auch gut genug dafür, damit reinzukommen, weil ich glaube, dass sie einfach diese offensive Firepower einfach haben, um ihre defensiven Schwächen mit auszugleichen. Aber ich denke dadurch dann eben auch, dass die Ceiling dieses Teams nicht so wirklich hoch ist. Denn in den Playoffs mit dieser Defense, wenn sich da jetzt nicht mehr wirklich großartig was tut, hast du ein richtig, richtig großes Problem. Ich weiß nicht, wie du es jetzt gerade nochmal mit umbauen könntest, dass es ein besseres Team nochmal mit wäre oder dass es besser defensiv wäre. Du brauchst eigentlich irgendwie nochmal so einen richtigen Lockdown-Verteidiger. Ich schmeiße jetzt hier mal gern so einen Robert Covington nochmal mit rein, weil ich glaube, dass das jetzt gerade nochmal so ein Spieler wäre, der jetzt nochmal mit helfen würde. Aber auch da wäre dann wieder die Frage, wen nimmst du denn wieder mit raus? Du kannst es einem DeRozan nicht verklickern, du kannst es einem LaVine nicht verklickern und einem Lonzo Ball auch nicht. Und dann kannst du ja eigentlich nur, klar, du kannst Patrick Williams nochmal mit rausschmeißen, aber dann löst du ja das Problem nicht. Dann hast du trotzdem immer noch Zach LaVine und DeMar DeRozan und Nikola Vucevic zusammen auf dem Feld. Und das meinte ich mit komische Kaderplanung und das Team passt nicht zusammen. Irgendwie müssen jetzt alle drei zusammen spielen, Zach LaVine, DeRozan und Vucevic, weil du einfach keinem sagen kannst, okay, wir setzen dich jetzt gerade mit auf die Bank und sie dafür ihnen noch zu viel Geld zahlen. Aber so richtig gut durchdacht ist es trotzdem nicht. Denn egal, was du machst, wenn du natürlich drei von fünf Leute hast, die nicht so wirklich gute Verteidiger sind oder sagen wir mal unterdurchschnittliche Verteidiger in der NBA auf ihrer jeweiligen Position, dann weiß ich nicht, wie du in den Playoffs erfolgreich sein möchtest. Da können auch die anderen beiden noch solche Lockdown-Verteidiger mit sein. Wenn du dann immer diese Löcher in der Defense hast, dann haben diese Lockdown-Verteidiger auch irgendwann keinen Bock mehr. Also nehmen wir jetzt gerade mal an, ihr spielt jetzt selber, stellt euch das mal mit vor, ihr habt das Gefühl, oder wir sagen jetzt einfach mal, ihr seid gute Verteidiger und ihr habt einfach so das Gefühl, eure Mitspieler strengen sich nicht wirklich gut an und die Gegner gehen immer wieder bei ihnen durch und ihr bekommt dann leichte Punkte des Gegners einfach immer dann am Ring. Habt ihr da Bock drauf? Also ich glaube, ich wäre irgendwann richtig angepisst und würde mir denken, ja, warum soll ich denn jetzt gerade Defense spielen, wenn dann am Ende sowieso dann ein einfacher Gegnerpunkt dann dabei rauskommt, weil die anderen das eben nicht richtig hinbekommen. Und ich glaube, das könnte echt nochmal so ein Ding nochmal mit sein. Klar können sich jetzt alle am Anfang nochmal total zusammenreißen und das werden sie sicher auch versuchen. Natürlich werden sie versuchen, ihre beste Defense zu spielen. Aber es sind eben auch einfach so von ihrer Natur aus einfach nicht so diese geborenen Verteidiger. Es gibt so diese Leute, die haben so diese Instinkte. Matisse Thybul zum Beispiel, das ist ein Typ, der hat einfach so diese Defensivinstinkte, der analysiert die Bewegung des Gegners, der weiß, was der Gegner vorhat und er bringt auch richtig viele Blocks so von hinten, wenn er den Arm einfach so oben auf den Ball so drauf hämmert, wo andere einfach überhaupt nicht drauf kommen. Also Thybul ist ein absolutes Defensivtalent. Und das haben diese anderen drei jetzt gerade eben nicht. So Nikola Vucevic ist ja sowieso immer mit Europäern und Defense ist ja immer so die Sache. Und bei solchen Spielern und auch zum Beispiel so einem Lauri Markkanen merkt man schon, das ist jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Natürlich gibt es auch Europäer, die gut verteidigen. Das heißt es nicht, ja, oh Gott, alle Europäer können nicht gut verteidigen und können nur Offense. Natürlich ist das nicht wahr, aber allein schon durch ihre Athletik, die ja meistens nicht ganz so ausgeprägt ist, weil sie eben nicht im College gespielt haben, wo es eben extrem schon darauf ankommt, wo sie dann hochgetrimmt werden, allein schon was eben die ganze Sprungkraft und sowas angeht, diese laterale Schnelligkeit. Wenn du die schon nicht mitbringst, dann wird es eben sehr, sehr schwierig, das dann irgendwie dir später nochmal mit anzutrainieren. Und wenn du dazu nicht so dieses defensive Talent hast, dann wird es eben sehr, sehr schwer, zumindest erstmal ein guter Verteidiger am Ring zu sein, jetzt gerade für Nikola Vucevic. Und das könnte den Chicago Bulls extrem mit auf die Füße fallen, dass sie es nicht schaffen können, den Gegner gut zu verteidigen. Wie seht ihr das? Schreibt mir das sehr, sehr gerne bei Instagram oder bei Twitter in die Kommentare. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Möglichkeit hättet ihr genau jetzt. Ansonsten erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und schön dich bitte, dass die Folge jetzt heute erst gekommen ist, also am Mittwoch anstatt am Dienstag. Ich war tatsächlich übers Wochenende in Leipzig und war dementsprechend dann nicht zu Hause. Es könnte auch durchaus sein, dass nächste Woche keine Folge kommt, weil ich auch da nochmal im Urlaub bin, aber spätestens ab der übernächsten Woche geht's dann regulär weiter mit
Hear It Swish.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.